Die EU dereguliert und das ohne Rücksicht auf Verluste. Sie hat Gesetzespakete geschnürt, die in sogenannten Omnibus-Verfahren mehrere Verordnungen und Richtlinien auf einmal ändern. Offiziell soll dadurch alles unbürokratischer werden. De facto sägt die EU damit allerdings an den Grundfesten von VerbraucherInnen und Umweltschutz. Bettina Müller, Referentin für Investitions- und Handelspolitik bei PowerShift, hat sich diese Omnibus-Gesetze genauer angeschaut. Wir reden heute darüber, woher dieser Deregulierungswahn kommt und welchen Schaden das alles anrichtet. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Ich habe heute Bettina Müller als Gast.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Du hast mir eine Schlagzeile mitgebracht, passend zu unserem heutigen Thema. Willst du sie mal kurz mir vorlesen?
Ja, und zwar der Omnibus ins Niemandsland, die stille Zerlegung europäischer Regierungsfähigkeit.
Das ist ein ziemlich poetischer Titel und er führt uns direkt ins Thema, nämlich die Omnibusse, die in dem Fall keine Verkehrsmittel bezeichnen. Was ist dieser ominöse Omnibus, über den wir heute reden wollen?
Ja, Omnibusse bezeichnen generell, das ist gar nichts Spezielles jetzt, was nur aktuell auf EU-Ebene passiert, sondern es bezeichnet die Zusammenlegung von verschiedenen Gesetzen, die meistens zu einem ähnlichen Thema, ein ähnliches Thema berühren. Und die dann in einem Vorrang zusammengepackt werden in ein Paket. Und über dieses Gesamtpaket wird dann abgestimmt. Das heißt, es werden bestimmte Änderungen, meistens eher kleinere technische Änderungen, in einem Vorrang eben durchgewunken. Und auf EU-Ebene spielt es jetzt aber derzeit ab, dass diese Omnibus-Pakete doch umfassender sind und es nicht einfach nur um kleine technische Änderungen geht, wie das früher so war, sondern tatsächlich sehr viele Gesetze gleichzeitig abgeschwächt oder sogar abgeschafft werden oder wichtige Klauseln aus Gesetzen. Und was die Europäische Kommission angekündigt hat, ist tatsächlich nicht einfach nur ein paar europäische Gesetze im Rahmen dieser Omnibus-Prozesse sich anzuschauen, zu vereinfachen, wie sie es nennen, effektiv abzuschwächen, sondern tatsächlich das gesamte EU-Acquis bedeutet sämtliche EU-Rechtsvorschriften, Berichtspflichten, you name it, Gesetze, sich einmal anzugucken und abzuschwächen.
Mhm. Also man kann sagen, Omnibus-Gesetzespakete sind im Grunde ein Verfahren, was das Ziel hat, Gesetzgebungs- oder Gesetzesänderungen effizienter zu machen. Aber jetzt wird das eigentlich politisch genutzt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das wird genutzt unter dem Vorwand, dass die Europäische Union nicht mehr wettbewerbsfähig genug ist. Konkret europäische, in der EU ansässige Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig genug sind angesichts der aktuellen geopolitischen Krisen, der geoökonomischen Verwerfungen, den Konflikt mit China, der Zollpolitik von Trump etc. und natürlich auch der Notwendigkeit, ne, an Rohstoffe zu kommen für unsere Energiewende, aber natürlich auch zum Beispiel für die Verteidigung. Und das alles geht der Europäischen Kommission, geht auch gerade europäischen bzw. in der EU ansässigen Unternehmen, muss man richtigerweise sagen, nicht schnell genug. Und sie sehen die Schuld in der überbordenden Bürokratie der EU, womit sie zum Teil bei bestimmten Punkten, also ich sag mal, wir kennen es ja alle, dass wir auch auf die deutsche Bürokratie schimpfen, ja. Aber in diesem Fall geht es tatsächlich gar nicht so sehr um bestimmte bürokratische Akte, sondern tatsächlich um Sicherheitsstandards, die es aus einem bestimmten Grund gibt und die dazu natürlich führen, dass es für Unternehmen beispielsweise teurer wird, ne? Wenn du jetzt nicht einfach nur deinen Müll so in die Umgebung, ohne den vorher zu behandeln, rauslässt, sondern tatsächlich bestimmte Maßnahmen ergreifen musst, dann ist es natürlich teurer, als wenn du es einfach irgendwo den Wald lässt, ja, wenn du bestimmte Pestizide nicht mehr anwenden darfst, weil sie halt schädlich sind für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen und du Alternativen suchen musst, dann kostet das natürlich auch nochmal extra, diese Alternativen zu entwickeln, ja, und um so Themen geht es. Das heißt, Das greift wirklich tiefgehend auch in Verbraucherinnenschutz, Menschenrechte, soziale Menschenrechte, Menschenrechte entlang der Lieferkette, Arbeitsstandards, tatsächlich auch so gewerkschaftliche Sachen, ja, also tatsächlich das Recht auf sich zu organisieren im Sinne von, also eine Vertretung zu haben. Also sowas greift das ein.
Ja, auf so konkrete Beispiele wollen wir gleich noch zu sprechen kommen. Trotzdem ein Einwand. Ist es nicht auch tatsächlich ein Problem, dass es bürokratische Richtlinien gibt, die teilweise sogar in sich widersprüchlich sind, dass Unternehmen irgendwie von Richtlinie A etwas erfüllen müssen, was dann wieder Richtlinie B widerspricht? Also haben die nicht auch einen Punkt irgendwie?
Ich sag mal so, das gibt es garantiert und da müssen auch Sachen geschehen. Aber das ist ja das, was ich gerade meinte. Das, was wir auf EU-Ebene beobachten, ist nicht das, was du jetzt meinst und was wir, wenn wir vom Bürokratieabbau sprechen, im besten Sinne meinen würden, sondern es geht um ganz konkrete Einflussnahme von Konzernen, von großen Unternehmensverbänden und Unternehmen, die in der EU ansässig sind, sind auch US-amerikanische Unternehmen beispielsweise, die ihr Geschäft bedroht sehen durch europäische Regularien. Ja, und die schon seit Jahren Lobbyarbeit machen und seit etwa 2022 da auf noch offenere Ohren, möchte ich mal sagen, stoßen. Man kennt ja Untersuchungen beispielsweise der Organisation Lobby Control, ja, wo das ist jetzt auch schon eine veraltete Zahl, aber es kamen mal 22 Lobbyisten in der EU auf einen Abgeordneten. Inzwischen dürfte die Zahl noch größer sein. Und die investieren einfach wahnsinnig viel darin, Abgeordnete, aber natürlich auch auf Kommissionsebene die Entscheidungsträgerin zu beeinflussen. Und das hat zugenommen in der letzten Zeit, wie gesagt, aufgrund auch der Situation, in der wir uns gerade finden.
Also du hast 2022 angesprochen, also damit meinst du den Angriffskrieg auf die Ukraine?
Ja, also ich tatsächlich, es gibt so ein paar Papiere, die da veröffentlicht wurden in dem Zusammenhang, jetzt nicht Krieg in der Ukraine, sondern von Unternehmensvertreterinnen, die öffentlich gemacht wurden und die schon von dieser Vereinfachungsagenda, sage ich mal, gesprochen haben. Und die Kommission hat das dann immer stärker in ihr eigenes Wording eingebaut und beschlossen, das dann auch umzusetzen. 2024, als Ursula von der Leyen erneut gewählt wurde zur EU-Kommissionspräsidentin, hat sie eben so einen Plan präsentiert, die strategischen Prioritäten für ihre zweite Amtszeit, 24 bis 29. Und da drin nimmt sie praktisch alle Forderungen von Unternehmensvertretern und Vertreterinnen auf, die ihr bis dato nahegelegt wurden, möchte ich mal sagen. Und wie gesagt, die Hauptforderung war, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit in der EU ansässiger Unternehmen retten. Und das geht nur, indem wir Bürokratie abbauen. Ich will aber dazu auch noch mal sagen, die EU selbst hat Zahlen rausgegeben, dass allein durch nicht richtig umgesetzte Umweltgesetzgebung, ja, jährlich den 27 Mitgliedstaaten in der EU Schaden von 180 Milliarden Euro entstehen. Mit diesen Vereinfachungen sollen jetzt in den nächsten vier Jahren etwa 37,5 Milliarden eingespart werden. Also wir reden hier von jährlich 180 Milliarden, weil Unternehmen es nicht fertig bringen, vernünftig die Umwelt zu schützen, ja, versus bis 2029 35,5 Milliarden an Einsparungen, was Berichtspflichten etc. angeht. Ja, also das steht auch in keinem Verhältnis. Ne?
Ja, nur dass die 180 Milliarden natürlich dann kein Schaden für die Unternehmen sind, sondern für die Gesamtgesellschaft.
Aber deswegen muss man sich wirklich vor Augen führen, was passiert da jetzt gerade auf EU-Ebene. Also es geht explizit darum, eine Konzernagenda durchzusetzen. Unternehmen, andere Organisationen sprechen auch von gekaperter Gesetzgebung, also durch Konzerne gekaperter Gesetzgebung. Es gibt da, hatte ich dir im Vorfeld auch erzählt, einen richtig guten, ich sag mal, Grundlagenbericht. This is what corporate capture looks like. Also so sieht Konzernkaperung eigentlich aus. Und das ist das, was wir ganz konkret jetzt hier auf EU-Ebene sehen, was Standards, Sicherheitsstandards, europäische Sicherheitsstandards angeht.
Und wie erklärst du dir diesen Turn? Weil du hast es eben angesprochen, als sie wiedergewählt wurde, hat jetzt Ursula von der Leyen da volle Kanne mitgemacht. Aber in ihrer ersten Amtszeit hat sie ja noch mit zumindest scheinbar voller Überzeugung den Green Deal mit gestaltet und eben auch beschlossen.
Ich habe ja schon zum einen die veränderte Gemengelage angesprochen. Klimaschutz ist einfach nicht mehr sexy, muss man auch sagen. 2019 sind noch sehr viele Menschen dafür auf die Straße gegangen. 2024 sah das ganz anders aus oder sieht es leider inzwischen auch ganz anders aus, auch wenn es die Menschen noch bewegt, ja, aber das Erregungspotenzial ist nicht mehr das gleiche. Und dafür haben sich eben die Unternehmen das Ganze nochmal stärker auf die Fahnen geschrieben, in einem Gesamtkontext, in dem, du hattest den Krieg in der Ukraine angesprochen, wir haben, wie gesagt, den Dauerkonflikt ja mit China, manche sprechen ja auch von einem China-Schock 2.0, der jetzt hier die europäischen Wirtschaften heimsucht, wir haben Donald Trump als Präsidenten, also die Gesamtlage ist jetzt auch nicht so ganz einfach. Und der Fokus bzw. die Prioritäten haben sich einfach auch knallhart verändert, muss man sagen. Ne? Also es geht jetzt darum, eine Verteidigungsunion aufzubauen. Sicherheit ist sehr wichtig geworden als Konzept und die Umsetzung von Sicherheit, nicht nur im Verteidigungsfall, also nicht nur, wenn es jetzt auch um Rüstung geht, sondern auch Rohstoffsicherheit, ja, also Wirtschaftssicherheit, also wie schaffen wir es, unsere Unternehmen sicher zu machen? Und das ist so ein bisschen, sag ich mal, die Priorität der Frau von der Leyen in ihrer zweiten Amtszeit.
Ja, sie legt die Kettensäge an.
Sie legt die Kettensäge an und da ist sie ja nicht die Einzige und hat da ganz gute Vorbilder. Mhm. Man fragt sich nur, möchte man diese Menschen als Vorbilder haben?
Ja.
Hashtag Milei, Hashtag Trump.
Lass uns mal auf die konkreten Pakete schauen. Es gibt ja drei, die jetzt auch schon verabschiedet wurden. Habe ich das richtig im Kopf? Und du hast ein Überblickspapier geschrieben über alle 10, von denen jetzt eben 7 noch sich im Prozess befinden. Von den 3 hat man vielleicht auch schon mal mitbekommen, die jetzt schon ja beschlossen sind. Einerseits eben dieses Klimapaket, wo dann so Berichterstattungspflichten, was eben Klimaschutz betrifft, mehr oder weniger abgeschafft werden. Und eben auch so diese ganze Diskussion um das Lieferkettengesetz, weil es war ja eigentlich noch sehr neu und ist jetzt eigentlich schon wieder mehr oder weniger.
Ja, das war noch gar nicht verabschiedet.
Ja.
Also
und jetzt ist es schon wieder
in Kraft getreten, würde ich sagen.
Effektiv. Genau. Von den 7, die jetzt eben noch im Prozess sich befinden, da würde ich einerseits gerne mit dir über das Omnibusgesetz reden, was Lebensmittel und Futtermittel betrifft, weil das, so wie du es in deinem Übersichtspapier beschreibst, doch relativ beunruhigend klingt. Warum macht es dir Sorgen, was da dieser Omnibus für uns geplant hat?
Also diejenigen von euch, die uns schon länger folgen. PowerShift arbeitet ja schon seit längerem zum Thema Pestizide im Rahmen von Handelsabkommen. Da habe ich mich ja auch selbst viel mit beschäftigt zum EU-Mercosur-Abkommen, wo es ja um einen größeren Export von Pestiziden ins Ausland, also in die Mercosur-Staaten ging oder geht nach wie vor. Und jetzt ist es so, wir wissen, dass es sehr viele Pestizide gibt auf dem Markt, die nach wie vor angewandt werden, die eigentlich gesundheitsschädlich sind oder sehr wahrscheinlich hochgesundheitsschädlich. Ich nenne da mal Glyphosat, das kennen die meisten. Es wurde ja als wahrscheinlich krebserregend von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, eingestuft. Gibt es da auch bestimmt einen Streit, der ausgebrochen ist. Aber gut, wer sich mal angeguckt hat, was Glyphosat unter anderem in Argentinien, Brasilien und Co., wo das massiv aufgetragen wird zum Anbau von Soja etc. anrichtet, der hatte eigentlich nicht mehr so viele Fragen, ob das jetzt krebserregend ist oder nicht. Jedenfalls wird das ja auch noch bei uns auf die Felder gebracht, mitsamt einer ganzen Reihe von anderen Pestiziden. Und bislang ist es so, dass alle 10 bis 15 Jahre, je nachdem, ob das schon mal zugelassen war oder neu zugelassen wurde, das Pestizid, also ist Agrarchemie, ist ja Agrarchemikalie, neu untersucht werden muss, ne? Ist es tatsächlich nicht gesundheitsschädlich? Ist es nicht schädlich für unsere Bienen? Ist es nicht schädlich überhaupt für unsere Insekten, fürs Grundwasser und so weiter? Und da müssen die Unternehmen Prüfberichte vorlegen. Ja? Und diese Untersuchungen, diese Prüfberichte und diese Revisionsverfahren sollen jetzt abgeschafft werden. Das heißt, es würde dann auf Seiten der Verbraucherinnen und auch der Staaten, also der Behörden, liegen, zu sagen, Also, nee, das möchten wir jetzt eigentlich nicht mehr. Wir haben festgestellt, dass es gesundheitsschädlich ist. Die müssten das dann beweisen. Und das heißt, die gesamten Kosten würden dann auf unserer Seite liegen, um die so einen Pestizid dann vom Markt zu nehmen. Ne? Also da wird dann auch wirklich dieses Vorsorgeprinzip, was wir haben, also vorher zu handeln, bevor Schaden entsteht, der ja in der EU, das ja in der EU hochgehalten wird, komplett untergraben wird. Mhm.
Und bisher war eben die Idee, dass es ja sein kann, dass 10 Jahre später es neue technische Möglichkeiten gibt, um bestimmte Risiken nachzuweisen, die es zu einem vorherigen Zeitpunkt noch nicht gab.
Beispielsweise, genau. Und es gibt natürlich auch, gerade wenn du so ein Pestizid neu auf den Markt bringst, ne, dann wer weiß, wie lange du das tatsächlich schon angewandt hast. Und so nach 10 Jahren hast du dann ja mal so eine erste Case Study. Da kannst du dann auch schon ein paar Schlüsse draus ziehen und sagen, sollten wir vielleicht doch wieder vom Markt nehmen. Und tatsächlich in diesen Revisionsverfahren wurden zahlreiche Pestizide vom Markt genommen schon. Also die sind wirklich zentral dafür zu sagen, nee, wir haben festgestellt, das ist doch schädlich für die menschliche Gesundheit, das ist schädlich für unsere Bienen, für unsere Insekten. Das geht so nicht mehr. Gut, die Europäische Union ist da ja leider etwas, wie soll ich sagen, zweischneidig unterwegs. Zum einen verbietet sie es dann auf dem internen Markt, zum anderen exportieren wir ja aber nach wie vor auch diese hier nicht mehr zugelassenen Pestizide. Mhm. Und interessant vielleicht noch an diesem Pestizid-Omnibus, wie er auch genannt wird, weil, also ich will mal sagen, ne, das ist nicht das einzige Thema von diesem Futter- und Lebensmittelsicherheits-Omnibus. Das ist nur das, was jetzt am meisten hochgekocht ist. Und damit im Zusammenhang steht eben auch, dass die Europäische Kommission eine Folgenabschätzung durchführen will und schauen will, wie viele von nicht in der EU nicht mehr zugelassenen Pestiziden importieren wir denn eigentlich? Gibt es da wirklich erhöhte Rückstandswerte? Und wenn ja, würden sie theoretisch Maßnahmen ergreifen? Also sie haben im Rahmen dieses Omnibuses noch eine Folgenabschätzung angekündigt, was wir jetzt prinzipiell erstmal positiv finden, weil es sehr viele Untersuchungen von Organisationen gibt, die das immer wieder nachgewiesen haben, dass das genau das passiert. Mhm. Was wir aber natürlich kritisieren, ist ja, also ehrlicherweise, am besten wäre es, die würden wir gar nicht mehr exportieren. Dann bräuchten wir das wahrscheinlich gar nicht.
Und das ist ja auch das Perfide jetzt an diesen Omnibus-Paketen, dass da vielleicht auch manchmal einzelne Punkte nicht schlecht sind, aber auch sehr viele sehr gefährlich. Und dann, ja, erschwert das ja total irgendwie ein Lobbying dagegen, wenn man erstmal hunderte Seiten analysieren muss, welche Punkte man jetzt genau angreifen will und welche nicht.
Ja, und vor allen Dingen ist es auch so, das muss man auch sagen, das ist ja eine Strategie. Ich finde das ganz interessant, das auch nochmal hervorzuheben. Wir hatten jetzt gerade von Milei, ne? Also sein Minister für Deregulierung, in Argentinien gibt es einen eigenen Minister für Deregulierung, Federico Sturzenegger. Der war auch schon unter vorherigen Regierungen beteiligt. Der hat es auch nochmal den europäischen Entscheidungsträgerinnen hier geraten. Die Strategie ist, so viele Gesetzespakete wie möglich, so schnell wie möglich durchzubringen, vorzustellen, damit die Leute gar nicht mehr einen Durchblick haben, was eigentlich passiert und irgendwie wild im Kreis laufen, weil sie auf alles irgendwie antworten müssen. Und dann hast du natürlich auch die einzelnen Interessengruppen, die sich jeweils nur mit ihrem Thema beschäftigen, sie nicht schaffen, sich zusammenzubinden. Mhm. Ne? Also da passiert schon, es ist eine Strategie auch, die dahinter steht. Ne? Das ist jetzt nicht einfach nur mal so, wir bringen jetzt innerhalb von einem Jahr, also muss ich mir vorstellen, 2025, in einem Jahr haben sie 10 Omnibus-Pakete auf den Weg gebracht und weitere sind ja schon angekündigt. Du kommst gar nicht hinterher, die alle anzugucken und im Detail durchzusteigen, weil es sind ja wirklich hunderte von Seiten. Das sind juristische Texte. Ich habe mir versucht, das ein bisschen zu lesen, aber von den Hälften der Sachen versteht man auch nichts, wenn man davon jetzt keine genaue Ahnung hat. Und weißt du auch manchmal nicht, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht?
Mhm. Also, genau, und deswegen hast du ja auch diesen Überblick geschrieben, den ich auch dann natürlich in den Shownotes verlinken werde, um da zumindest unseren HörerInnen eine Möglichkeit zu geben, sich einen kleinen Überblick zu verschaffen in diesem ganzen Wust von Deregulierungsanfällen. Ich wollte noch kurz mit dir auf einen weiteren Omnibus zu sprechen kommen, und zwar einen, der die Automobilindustrie betrifft. Da geht es nämlich darum, dass einerseits E-Autos weniger scharfen Regularien unterliegen sollen. Und zwar soll es dort bei kleineren E-Autos keine Kontrollgeräte mehr geben, die die Lenk- und Ruhezeiten kontrollieren. Was bedeutet das konkret? Also ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es solche Kontrollgeräte gibt, aber ich stelle mir vor, dass das wahrscheinlich die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnte.
Genau, also Das beeinträchtigt die Verkehrssicherheit. Da gibt es auch eine ganze Reihe von wirklich, also sie haben jetzt auch gar nichts mit irgendwelchen NGOs großartig zu tun oder so, mal die gleichen, die Europäische Agentur für Verkehrssicherheit, die sagt, es kann nicht sein, dass solche Kontrollgeräte abgeschafft werden.
Mhm. Aber was machen die denn? Also sagen die, ey, stopp, du bist jetzt zu lang gefahren oder
genau, du bist zu lang gefahren. Hier sind Tempo 80, du fährst aber irgendwie 100. Du kannst ja manchmal auch einstellen, wie schnell, also ne, dass du nur so und so schnell fährst. Mhm. Also so eine Geschwindigkeitsbegrenzung, das ist nämlich auch ein Thema. Also es geht auch nicht nur um Lenkkontrolle, sodass du halt tatsächlich auf deinem Fahrstreifen bleibst, sondern es geht auch darum zu sagen, okay, ich kann hier nur so und so viel fahren oder hier wird eben angezeigt, du kannst nur so und so viel fahren. Und das ist ja auch gerade in Städten, wo ja viele E-Autos fahren, nochmal besonders dramatisch, ne, zu sagen, also das müssen wir jetzt erstmal nicht haben. Mhm. Ja, und überhaupt, es wird ja noch diese Kategorie auch gerade von kleinen E-Autos geschaffen, die auch bestimmte Sicherheitsvorschriften, die jetzt neu in die EU-Fahrzeugsicherheitssysteme, es gibt so eine Verordnung über EU-Fahrzeugsicherheit, also eine EU-Verordnung über Fahrzeugsicherheitssysteme, und die wird alle 10 Jahre aktualisiert. Und die müssen sich beispielsweise jetzt nicht an die neueste Verordnung dann, die jetzt, oder an die Überarbeitung, die jetzt 2027 stattfindet, halten, sondern haben bis 2036 die Möglichkeit, einfach die Sachen von 2019 weiter umzusetzen und einzubauen. Ja, also das ist natürlich auch Sachen, wo du denkst, okay, das ist dann jetzt vielleicht günstiger für die Hersteller, weil sie sich an weniger Verkehrssicherheitssysteme oder Fahrzeugsicherheitssysteme halten müssen. Aber für die Menschen auf der Straße, für die Fußgänger, für die Fahrradfahrerinnen, für unsere Kinder ist das natürlich ein echtes Problem, ja. Gerade weil es ja immer mehr E-Mobilität gibt. Und prinzipiell gibt es zum Beispiel, das ist ja so einer von diesen Beispielen, hast du in diesem Omnibus-Paket durchaus auch positive Sachen. Also soll ein Batteriebooster geben, also mehr Geld in eine Batterie, die Produktion von Batterien, also ja. Batteriewertschöpfungskette gesteckt werden, etc. Aber du hast eben auch wirklich kritische Sachen, wo jetzt nicht nur die einschlägigen Kandidaten, Kandidatinnen immer sagen, nee, das geht aber so nicht, sondern auch wirklich große Agenturen, die sich mit diesem Thema Verkehrssicherheit beschäftigen. Und ein Thema, was auch noch besonders kritisch bei diesem Omnibus eben ist, ist, es wurde ja so ein bisschen das Verbrenner aus durch die Hintertür wieder ad acta gelegt, wenn du so willst. Ja, also du hast ja jetzt bis 2035 können ja nach wie vor Verbrennerautos fahren. Und ab 2035 ist das auch nach wie vor noch möglich. Aber die Verbrennerautos müssen schon signifikant, also um 90% ihren CO2-Ausstoß im Vergleich zu 2021 gesenkt haben. Und der Rest, der geht dann auch einfach über die Nutzung von E-Fuels und so Hybridsystemen oder eben, wenn das Auto mit grünem Stahl hergestellt wurde, wovon es ja auch noch nicht so viel auf dem Markt gibt. Der meiste kommt aus China.
Also es ist eigentlich ein Geschenk an die Automobilindustrie, kann man so sagen.
Das ist auf jeden Fall, und es war ja auch eine große Forderung der Automobilindustrie, und die sind auch immer noch nicht zufrieden, das reicht denen ja noch nicht. Ne? Also das muss man auch sagen, viele dieser Omnibusse werden von unserer Seite natürlich kritisiert, weil sie aus unserer Sicht wichtige Sicherheitsstandards untergraben und Schutzstandards für Verbraucherinnen, auch gerade was den Datenschutzbereich angeht. Es gibt ja auch einen Digital-Omnibus. Und auf der anderen Seite werden sie von Unternehmensvertreterinnen kritisiert, weil sie nicht weitreichend genug sind. Ne? Also da wenn du den aber anguckst, mit wem diese Omnibusse verhandelt werden, also das sind zu 75-90% sitzen da wirklich in diesen Implementationsdialogen Unternehmensvertreterinnen drin. Und dann gibt es noch die sogenannten Realitätschecks. Das sind halt 100% Unternehmensvertreterinnen. Darüber gibt es keine Protokolle, weil die keiner Transparenzpflicht unterliegen, weil vermeintlich nur technische Themen dort besprochen werden. Aber die Kommission selbst in ihrem Handbuch dazu, wie das verlaufen soll, schreibt, wenn da jetzt rauskommt, dass irgendeine EU-Verordnung explizit schlecht ist für die europäische Wettbewerbsfähigkeit, dann muss gehandelt werden. Und dann fragt man sich schon, ne? Also es ist wirklich sehr eindeutig, was da gerade auf EU-Ebene passiert und wer da, sag ich mal, am Ruder sitzt.
Ja. Ja, und es kommt ja auch noch mehr auf uns zu. Du hast es vorhin schon angedeutet, es sind mehr Omnibusse geplant, was natürlich den Kampf dagegen auch jetzt nicht einfacher gestaltet. Aber es gibt auf jeden Fall mehr und mehr NGOs, zivilgesellschaftliche AkteurInnen, AktivistInnen, die gerade realisieren, was da passiert und sich hoffentlich auch mehr zusammenschließen und eben nicht nur im Klein-Klein ihre jeweiligen Interessenspunkte vertreten, sondern sich zusammentun.
Ja, es gibt ja auf EU-Ebene jetzt schon seit einem Jahr, glaube ich, das Rules to Protect Bündnis, wo sich sehr viele Organisationen, die vor allen Dingen auf EU-Ebene arbeiten, zusammengeschlossen hat. Und daraus gibt es, sag ich mal, nationale Ausgründungen. Ne? Also es gibt ein österreichisches Netzwerk beispielsweise und eine Plattform, die heißt Kettensäge stoppen. Und in Deutschland wird jetzt Anfang Juli das deutsche Bündnis Rules to Protect, ich weiß gar nicht, ob es noch einen anderen Namen kriegt, gegründet in Frankreich, in Belgien, ich meine in den Niederlanden. Also da passiert schon einiges in diese Richtung, wo sich gerade zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen zusammenschließen, aber auch Gewerkschaften reagieren. Ne? Also es ist jetzt nicht nur, dass, wie gesagt, es immer die gleichen sind, die kritisch hervorheben, dass es so aber nicht geht, sondern es ist wirklich was, was auch alle von uns betrifft.
Ja, ich empfehle auf jeden Fall allen, sich dein Überblickspapier mal durchzulesen. Jetzt, wo wir sprechen, ist es noch nicht veröffentlicht, aber so, wenn dieser Podcast erscheint, dann wird auch dein Papier schon erschienen sein. Ich danke dir vielmals für diese wirklich erhellenden Erklärungen und Einblicke. Ich fand es extrem hilfreich, um so ein bisschen durch diesen Gesetzesdschungel mit dir gemeinsam durchzugehen und etwas mehr zu verstehen. Und danke dir.
Ja, danke euch und bleibt dran, lest das Papier. Bis bald.
Ja, bis bald.